Guten Morgen miteinander. Schön, sind ihr alle da. Wenn ich mich heute Morgen ein bisschen steif bewege, dann liegt das daran, dass ich letzte Woche Skiferien hatte. Und ich einen Sturz nicht ganz so gut weggesteckt habe. Aber es wird schon gehen. Genau. Es ist schon faszinierend mit diesen Enten, wie die in dem Nest aufwachsen und der Moment kommt, wo sie einfach gezwungen werden, das Nest zu verlassen. Und es hat mich auch fasziniert zu sehen, dass bei den Enten man sieht, jedes ist ein bisschen anders. Oder? Eben, es hat die Vorwitzigen, die Mutigen, die darauf losstürmen, die, die eher zögern. Und das ist alles okay. Aber jedes von denen hat es schlussendlich geschafft, das Nest zu verlassen. Mehr oder weniger freiwillig. Und es ist gut rausgekommen. Sehr faszinierend. Wir wollen heute Morgen auch eine faszinierende Geschichte anschauen. Die Geschichte von Hananias. Es geht um die Szene, wo der Paulus nach Damaskus reist, ihm Jesus begegnet und er dann blind wird. Und nachher nach Damaskus kommt und ihm dort der Hananias begegnet. Das ist in Apostelgeschichte 9, ich glaube ab Vers 10. Wer eine Bibel hat, dürft ihr gerne aufschlagen. Wir werden dort ein bisschen dem Text entlang gehen. Ich werde den Text aber nicht einfach jetzt im Voraus lesen. Und das ist eine Geschichte, wo ich glaube, wir können viel oder einiges daraus lernen. Der Hananias ist ein Mann, den wir eigentlich nicht gross kennen. Er ist nicht die berühmte Persönlichkeit der Bibel. Der, wo man alles weiß und die grossen Geschichten kennt. Es ist sehr wenig von ihm überliefert. Und gleich durch die paar Ziele, die wir hier haben, drückt ein bisschen etwas von seiner Person raus. Und eins, glaube ich, ist sicher, der Hananias war ein Mann, der mutige Schritte gegangen ist. Was wissen wir über Hananias? Er war ein Jude, der in Damaskus gelebt hat. Damaskus, Stadt in Syrien, nördlich von Israel, etwa 250 Kilometer von Jerusalem weg. Wieso, dass er in Damaskus gelebt hat, das wissen wir nicht. Wie er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, wissen wir auch nicht. Es ist nicht klar überliefert, wie der Glaube sich dort entwickelt hat, aber dort hat es Christen gehabt und hat eine grosse Gemeinschaft von Juden gehabt. Das wissen wir. Und einer von diesen Christen war eben der Hananias. Was wir auch merken in diesen Zielen ist, der Hananias hat einen sehr vertrauten Umgang gehabt mit Gott. Denn wo Gott ihn anspricht und mit ihm redet, dann tönt das so unspektakulär. Es ist einfach so ein bisschen, Gott redet, hoi Hananias, und er sagt, da bin ich. So ganz simpel und einfach. Und wo Gott redet, sagt Hananias, da bin ich, Herr. Was willst du? Es erinnert so vielleicht an Samuel, wo Gott ja dreimal ruft und Samuel sagt, Herr, da bin ich. Die Knecht lacht zu. Und so ist das so ein bisschen da. Man hat das Gefühl, das ist wie vertraut. Der Hananias kennt die Stimme. Gott sagt, Hananias, da bin ich, red. Eigentlich, wenn man sich das so ein bisschen überlegt, da ist ja der Paulus unterwegs, oder auf Damaskus. Der Paulus, der Gelehrte. Und wir wissen ja, was Gott im Sinn hat mit dem Paulus. Und da müssen wir ja denken, also damit man so einen Paulus kann begleiten und zum Glauben führen, da braucht es ja irgendeinen, ja, schon ein bisschen jemand mit Substanz, oder? Jemand, der ein bisschen gelehrt ist, selber. So ein Apostel wäre doch ideal. Ein Johannes oder ein Petrus oder so einer. Aber nein, der Hananias. Gott nimmt sich einfach den Mann. Ein Mann, wo wir vorher noch nie etwas gehört haben davon. Ein Mann, wo wir nachher eigentlich auch nur noch einmal etwas hören, weil der Paulus rückblickend auf das Erlebnis erzählt davon. Man hat das Gefühl, Gott pickt einfach irgendeinen raus, dort in Damaskus. Aber ich glaube, es ist eben nicht irgendeinen. Gott hat schon gewusst, wer er da herausgepickt. Aber ich glaube, es zeigt auch, dass Gott jeden brauchen kann. Gott will jeden brauchen. Egal, ob man jetzt eben die Top-Voraussetzungen vielleicht bringt oder nicht, das spielt gar nicht so eine Rolle. Gott hat Hananias gesehen und denkt, das ist jetzt der richtige Mann für diese Aufgabe. Es zeigt auch noch etwas anderes. Ich glaube, Gott hätte das ja auch ohne irgendjemanden machen können. Gott hat ja vorher auch ist Paulus begegnet und Gott hat jetzt können so weiterarbeiten an Paulus, oder? Und sagen, so, jetzt gehen wir dorthin, jetzt sind wir noch ein bisschen reden zusammen, jetzt macht ihn wieder sehend. Aber nein, Gott hat einen anderen geholt, der das macht. Gott hat das nicht am Mensch vorbei wollen machen. Er wählt der Hananias dazu. Und ich glaube, das ist auch ein Bild für uns. Gott will dich und mich brauchen. Er will dich mit deinen Stärken brauchen. Er will dich mit deinem Versagen brauchen. Durch dich und mich will er seine Liebe zu den Menschen ausdrücken. Wir lesen nichts davon, dass der Hananias irgendeine besondere Stellung hatte in der Synagoge. Er war nicht der Gemeindeleiter. Er hat auch nicht Theologie studiert. Er war einfach einer, der Jesus nachgefolgt ist. Er war einfach einer, der auf Jesus gehört hat. Ein Nachfolger. Und das reicht. Du brauchst also nicht irgendeine Sonderausrüstung oder Zurüstung, um von Jesus gebraucht zu werden. Aber eins, das sehen wir beim Hananias. Der Hananias war einer, der mutige Schritte gemacht hat. Er hatte den Mut, sich auf das Reden von Gott einzulassen. Wo Gott ihn fragt, dann sagt er eben kurz und trocken, Herr, da bin ich. Ich höre. Was ist dran? Ich will eigentlich machen, was du sagst. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich bin bereit. Wann hast du das letzte Mal Gott gesagt? Das letzte Mal Gott gesagt, Herr, da bin ich. Brauch du mich? Am Morgen aufgestanden und sagen, Herr, ein neuer Tag. Heute Morgen war wunderschön. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. So eine Sonnenaufgang und so rot, da freut man sich aufzustehen. Und dann sagen, Herr, da bin ich. Brauch du mich? Ich stelle mich in deinen Dienst. Für mich ist das immer wieder ein Gebet. Vater, da bin ich, brauch du mich? Nicht selten weiss ich nicht so recht, ich habe genüge in dem, was ich mache. Oder weiss nicht so recht, was ist denn dran für die Gemeinde? Welche Schritte sollen wir gehen? Welches Thema ist jetzt wichtig? Und genüge ich in dem überhaupt? Kann ich das geben, was die Gemeinde braucht? Und dann bete ich, Herr, da bin ich, brauch du mich? Manchmal habe ich vielleicht nur zwei Fische, aber wir wissen, Gott kann recht viel aus dem herausmachen. Und wenn ich bereit bin, die zwei Fische oder ein Brot zu geben, er macht viel daraus. Und da dürfen wir darauf vertrauen. Und ich glaube, Hananias, seine Stärke war, er hat auf Gott gehört. Er hat ein offenes Ohr gehabt für das, was Gott redet und sagt. Und für genau so Leute, glaube ich, hat Gott Ausschau. So einen Mann hat er gesucht, der bereit ist, zu hören. Ist da jemand, denkt sich Gott, ist da jemand, der mich hört? Ist da jemand, der mein Herz versteht? Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der an mich glaubt? Die Ziele, wer es jetzt vielleicht schon kennt, ist vom Adel Tawil, so ein bisschen eingebaut, von einem Lied. Aber ich finde es recht gut passend. Gott ist auf der Suche nach Leuten, die hören. Und im Hananias hat er genau so einen Mann gehabt. Und jetzt gibt er ihm einen klaren Auftrag und sagt, geh in die Strasse, wo die gerade Straße heisst, geh ins Haus vom Judas und frag nach dem Paulus von Tarsus. Denn der Mann ist gerade dort und er ist am Betten Und er hat jetzt gerade eine Vision, ein Bild bekommen, dass ein Mann wird kommen mit dem Namen Hananias in sein Zimmer und ihm wird die Hände auflegen. So spannend. Ich finde es so cool, wie Gott da an zwei Orten, in zwei Szenen gleichzeitig am Reden und Wirken ist. Er redet mit dem Hananias und gleichzeitig hat der Paulus ein Bild, eine Vision, dass genau der Hananias wird kommen. Er soll also in die gerade Strasse gehen, klare Adresse zum Judas. Und die gerade Strasse gibt es heute noch in Damaskus. Und er soll dort hingehen und dem Saulus die Hände auflegen. Aber ganz so einfach geht jetzt hier nicht weiter, die Geschichte. Der Hananias hat Bedenken. Und die Bedenken, die teilt er mit Gott. Und das ist auch ein gutes Bild, oder von dem können wir auch lernen. Wenn wir Bedenken haben, Fragen haben, geh zu Gott mit dem. Tu das Äußere, red mit ihm und sag ihm die Themen, wo du vielleicht keine Antworten drauf hast. Fragen, die dich beschäftigen. Oder das Gefühl, vielleicht habe ich nur ich die Frage und niemand anders stellt sie. Gott hat kein Problem mit Fragen. Gott hat kein Problem mit kritisch hinterfragen. Wir dürfen zu ihm gehen. Wir dürfen ihn herausfordern. Du darfst mit ihm ins Gespräch kommen. Geh mit ihm ins Gespräch. Und lass von ihm Antworten geben auf die Fragen. Und die finden wir, glaube ich, eben im Dialog mit Gott. Oder im Lesen von seinem Wort, von der Bibel. Mir ist so gegangen, das war so meine erste intensive Auseinandersetzung mit einer Frage, die ich mich so mal erinnere in meinem Leben. Als ich jung erwachsen war, bin ich auf England, go Englisch lernen. Und dann bin ich in eine Kirche gekommen, die hat noch so von den Ausläufern von Toronto sagen, gelebt. Und ich, der so aus einer wohlbehüteten Kirche gekommen bin, wo, sagen wir, die Emotion sicher nicht zuvorderst gewesen ist, oder das Leben von Emotionen, einmal im Gottesdienst, nachher schon, war recht überfordert gewesen, als ich in die Kirche gekommen bin, weil dort ist die Post abgegangen, sondergleichen. Die haben getanzt, die haben gejubelt, da sind Leute umgekehrt, die haben gelacht. Ich war total überfordert gewesen. Ich wusste, das ist nicht Kirche, wie ich es kenne, und ich weiss jetzt nicht, bin ich total falsch. Habe ich jetzt, was ich gelernt habe oder miterlebt habe in meinem Leben, ist das alles nichts gewesen und jetzt entdecke ich das Richtige, oder bin ich da noch immer gelandet, wo die total auf dem schiefen Dampfer sind. Und dort habe ich mich, das erste Mal bin ich angekommen und gesagt, jetzt muss ich schauen, was die Bibel zu all diesen Sachen, zu Zungen reden. Und ich habe geforscht und gelesen. Und das war so eine gute Zeit für mich, als ich dann gemerkt habe, so das erste Mal, ja, es gibt Sachen, die finde ich komisch dort, die ich von der Bibel her nicht begründen kann. Es gibt Sachen, die ich selber muss sagen, das haben wir komisch gelebt, wo mir erst dort aufgefallen ist, dass wir halt, ja, vielleicht in Lieder singen, hebt die Hände auf und alle haben sie unten oder weiss ich was. Wo ich einfach gemerkt habe, ja, und andere Sachen natürlich auch. Ja, es hat beide Seiten haben ihre blinden Seiten. Und das hat mir so gut getan, so im Gespräch mit Gott und was er mir dort aufzeigt, einfach zu merken, man. Und beides hat gut. An beiden Orten ist Gott am Wirken. Der Hananias ist einer, der mit seinen kritischen Fragen zu Gott geht. Und Gott gibt ihm klare Anweisungen. Er sagt ihm, wo er hingehen soll. Er sagt ihm, zu wem er hingehen soll. Er sagt ihm sogar, dass der Paulus am Betten ist. Also das ist ja schon mal nicht schlecht, oder? Wenn der am Betten ist, ja, dann kann man davon ausgehen, der ist auch mit Gott unterwegs. Aber das hat der Hananias nicht ruhig gemacht in seinem Herz. Und so schüttet er sein Herz aus und sagt, ich habe so viel gehört von dem Paulus, wie er deine Kinder Gott eigentlich bedrängt hat oder schreckliche Sachen da hat, verfolgt hat. Die zu deiner Gemeinde gehören. Und dann hat er noch die Vollmacht von den hohen Priestern, dass er eigentlich alle Christen kann verhaften. Und zu Recht hat er Hananias Bedenken. Er hat nicht wollen Nacharbeit machen beim Paulus, ein Jüngerschaftskürzli. Weil er ja nicht gewusst hat, was für ein Spiel spielt jetzt der. Der ist ja mit einem anderen Auftrag nach Damaskus gekommen. Und der Paulus hat viel Dreck am Stecken. Und das weiß jeder. Und er hat nur eins im Sinn, all die Christen eigentlich können wegzuräumen. Und auf die Unsicherheit in seinem Herz, wo er Gott teilt, reagiert Gott und sagt, los Ananias, gang trotzdem. Ich habe den Paulus auserwählt, damit er meine Botschaft allen Völkern weitergibt. Und auch dem Volk Israel. Und ich werde dem Paulus zeigen, wie viel er wird müssen leiden in meinem Namen. Gerade der alle Christen wollen von der Welt austilgen, gerade der pickt sich Jesus. Gerade der will Jesus nehmen, um seine Botschaft, seine Liebe in die Welt rauszutragen. Und jetzt, nach dem Gespräch oder mit dem Dialog mit Gott, ist für Hananias klar. Seine Bedenken sind ausgeräumt. Er geht das Werk. Der Hananias, er hat gehört. Der Hananias hat seine Bedenken geäußert und dann hat er Schritt gemacht. Dann hat er mutige Schritt gemacht. Er macht sich auf und er geht in das Haus von Paulus. Und dort legt er ihm die Hände auf. Und das Erste sagt er, Saul, mein Bruder. Jesus, wo dir auf dem Weg erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder siehst und dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und in dem Moment, wo er das sagt, an Paulus geht es ihm, steht da in der Bibel wie Schuppen vor den Augen. Er kann wieder sehen. Und er ist aufgestanden und hat sich taufen lassen. Und das hat mich so berührt, wenn man da sieht, wie der Hananias zum Paulus geht. Und das Erste, was er ihm sagt, ist, Hoi Bruder, Hoi Bruder. Der Feind, der Fanatiker, der Christen umbringen wollte, der wird jetzt als Familienmitglied willkommen geheissen. Und er hat keine Zweifel, dass da noch irgendetwas schiefgehen könnte. Er weiss zu 100%, Gott ist dran, dem Mann, und hat den Mann schon kräftig verändert. Und für den Paulus, denke ich, muss es so ein bisschen sein wie, es ist auch nicht wie Himmel auf Erde, nach 3 Tagen Blindheit, nach all der Zeit, wo er in Wut und Rage war, um die Christen auszulöschen, muss das wie eine neue Musik sein in seinen Ohren. Bruder Saul, ich werde von dem, den ich verfolgen wollte, Bruder genannt. Das muss wie Öl sein auf seine trockene Seele. Und ich habe kürzlich eine kleine Geschichte gehört von Leo Tolstoi, russischer Autor. Und er ist spazieren gegangen. Und beim Spaziergang ist er einem Bettler begegnet. Und als er so vorbeikommt, greift er in seine Tasche und sucht ein Geldstück. Aber findet nichts. Und dann geht er zum Bettler und sagt, es tut mir leid, Bruder, aber ich habe nichts, was ich dir heute geben kann. Und da antwortet der Bettler zu ihm, du hast mir mehr gegeben, als ich darum gebeten habe. Du hast mich Bruder genannt. Und das ist das, Entschuldigung, was mich so fasziniert hat, oder mich so berührt hat, auch in dieser Geschichte, dass der Hananias kommt und ihm einfach sagt, dem Saulus, Bruder, du bist mein Bruder. Und dann kommt es ja noch besser. Der Hananias legt dem Saulus die Hände auf und spricht ihm heilig zu, spricht ihm die Erfüllung auch vom Geist zu. Oder die Ausrüstung. Und das ist nicht einfach so eine Laune von der Natur. Das ist nicht einfach eine zufällige Handlung. Er hat ja auch den Auftrag gehabt. Der einfache Hananias, der einfache Christ, wo wir so wenig von ihm wissen, geht zum Paulus und legt ihm einfach die Hände auf und betet für ihn. Und wie schon gesagt, er war kein Apostel. Er war kein Leiter. Er war nicht Ältester. Ein einfacher Christ. Aber er war gehorsam und er war mutig. Und an dem sehen wir, dass Gott einen Bruder, eine Schwester, will brauchen, um einem anderen die Hand aufzulegen. Und es muss nicht der Pfarrer sein, der Pastor, es muss nicht der Älteste sein. Das auch, das lesen wir auch. Das hat auch seine Berechtigung. Aber er will jeden brauchen. Jede Schwester, jeder Bruder darf hingehen und dem anderen die Hand auflegen, für ihn beten, für Heilung. Weil es sind ja nicht wir, die heilen. Jesus macht es durch uns. Nicht der Hananias gesehen, der geheilt hat. Jesus hat ihn gebraucht und hat es durch ihn gemacht. Aber er hat gehört und umgesetzt. Und am Saulus, eben ihm fallen zwei Schuppen von den Augen. Er kann wieder sehen. Und ich glaube, der Paulus ist nicht nur geistlich wieder wach geworden, sondern, also wir lesen dort, er hat nachher auch wieder gegessen, er ist wieder zu Kräften gekommen, hat 3 Tage lang gefastet und er lässt sich taufen. Geht das nächste Schritt. Etwas, was wir in der Apostelgeschichte auch immer wieder entdecken. Menschen, die sich von Jesus gerettet werden, Menschen, die sich in diese Beziehung hineingeben und sagen, ja, ich will mit Jesus unterwegs sein. Sie lassen sich gerade taufen. Sie warten nicht zuerst noch 3 Glaubenskurs ab, bis sie sich taufen lassen. Sie leben nicht zuerst einmal 5 Jahre als Christ, um zu schauen, ob das verhebt und lassen sich dann taufen. Nein, sie lassen sich gerade sofort taufen. Und der Taufe drückt daraus, ich gehöre jetzt zu Christus. Ich habe einen neuen Herr in meinem Leben. Ich bin Christ geworden. Ich gehöre zu der Familie von Jesus. Er ist mein Herr. Er ist jetzt mein Gott. Und in der Taufe lässt er sein altes Leben zurück. Es stirbt. Und er bekommt in Christus, in Jesus, ein neues Leben. Einen neuen Auftrag. Das ist wie ein Rebooten von einem Leben. Ein neues Aufsetzen, könnte man sagen, der Informatik. Der Computer, der Mensch wird neu gestartet. Total. Eine neue Software. Also da wird alles umkrempelt. Einen neuen Auftrag. Und einen gewaltigen Auftrag, den er hier in Angriff nimmt. Und bezüglich Taufe, wir bieten das jedes Jahr wieder an. Also, ich weiss nicht, wer getauft ist oder nicht, aber das Entscheidende ist, habe ich mich entschieden für Jesus. Das ist entscheidend. Dann lasse ich taufen. Dann müssen wir nicht noch lange überlegen. Mich begeistert Hananias und ich möchte mich von ihm inspirieren. Zuerst seine tiefe persönliche Beziehung zum Vater. Das ist das Erste, was mich wie auch beeindruckt hat an ihm. Die Nähe, die Selbstverständlichkeit, die da ist in dieser Beziehung zwischen ihm und dem Vater. Und weil die Beziehung so vertraut ist, kann er kritische Fragen stellen. Und weil die Beziehung so vertraut ist, weiss er auch, kann er mutige Schritte gehen. Weil die Schritte sind nicht ein Debakel. Das gibt eine sanfte Landung, wenn wir da die Entli zurückdenken. Oder? Die sind ja herrlich, wie weich die gelandet sind. Gut, vielleicht ist es nicht immer so weich, die Landung im Leben. Und Ananias, er geht nachher, er ist ein Mann von der Tat. Er geht zu einem Mann, den er nicht im Traum daran gedacht hätte, dass der je in einer Beziehung mit Gott wird sein. Wo er nicht im Traum gedacht hätte, dass der Mann je wird ein Bruder sein. Und ganz unspektakulär legt er ihm die Hände auf. Und Gott wirkt. Der Geist Gottes wirkt und tut Grosses an Paulus. Und nicht nur gerade in dem Moment, dass er wieder sehen kann, sondern in dem, dass der Paulus den Auftrag bekommt und einer der grössten Missionare wird und Theologen und sich auch sofort anfängt einsetzen für Jesus. Und ich glaube, ihm muss so vieles klar geworden sein, denn all das, was er verfolgt hat und gewusst hat, auch vom Alten Testament, wo plötzlich merkt, wow, Jesus gibt es, der Erlöser ist da. Das hat sich schon erfüllt. Das hat da die Synapse wahrscheinlich nur so gesprungen im Kopf von all seinem Wissen, das er hatte. Er, der so hoch studiert war. Und das, weil ein Mann sich hat brauchen, ein einfacher Mann. Er hat sein Licht scheinen. Er hat einen Lebensstil gehabt, der mich inspiriert. Er folgt den Impulsen in seinem Herz, den Impulsen von Gott. Und so wird ein Mann in Dienst berufen wie ein Paulus. Das ist sein Lifestyle. Und ich glaube, so ist es mit dir und mit mir. Gott will dich und mich brauchen. Wir sehen wahrscheinlich nicht immer, was nachher passiert. Es gibt ja nicht einfach 100'000 Paulussen, wo wir dürfen mitten unterwegs sein. Schön wär's. Aber Gott will dich und mich brauchen für das. Licht sein. Hananias zu sein in deinem Umfeld. Kennst du Menschen in deinem Umfeld, die Wut und Hass verbreiten? Frag Gott, was dein Auftrag ist da drin. Und weißt du was? Gott wird dich da drin nicht allein lassen. Er wird mit dir kommen und wird dir alles geben, was du brauchst, damit die Landung nicht zu hart ist. Wir können uns immer wieder fragen, wo ist die Zeit für mich, Menschen die Hände aufzulegen? Wo gibt es vielleicht Kranke in meinem Umfeld? Wo gibt es Menschen, die blind sind? Vielleicht geistlich blind. Und was ist denn meine Aufgabe da drin? Was ist meine Aufgabe gegenüber meinen Arbeitskollegen, wo ich jeden Tag mit ihnen unterwegs bin? Was ist meine Aufgabe gegenüber meinen Nachbarn oder Freunden, die ich gut kenne? Ich glaube, wir alle können Hananias sein gegenüber diesen Leuten. Und ich möchte dir heute Morgen Mut zusprechen. Sei mutig und folge den Impulsen, die Gott dir schenkt. In deinem Herz. Ich möchte dir Mut zusprechen, mal kritische Fragen zu stellen. Und ich spreche dir Mut zu, ein Licht zu sein. Mit deinen Gaben, mit dem, was du hast. Mit deiner Persönlichkeit, die Gott dir geschenkt hat. Ich spreche dir Mut zu, Gott zu fragen. Herr, was soll ich machen? Was ist dran? Wo möchtest du, dass ich Licht bin? Heute an diesem Tag. Ich spreche dir Mut zu, ein unerschrockener Botschafter zu sein. Und vielleicht manchmal, wenn wir zurück an den Clip denken, so einen Sprung zu wagen. Der Sprung muss total verrückt sein, oder? Aus den Augen von so einem Enteli. Gut, gewisse haben es anscheinend noch genossen, aber ich glaube, wir Menschen, und wahrscheinlich je älter wir werden, desto weniger geniessen wir so Flüge, oder? Und so Sprünge. Und mir geht es vielleicht ein bisschen so. Aber wag den Sprung. Sei mutig. Dort, wo du die Stimme hörst, wo er dich ruft, hast du nichts zu verlieren. Du musst auch keine Angst haben. Wag den Sprung. Das möchte ich dir auch den Mut zusprechen. Für den Sprung. Und ich möchte mit einem Gebet schließen aus der Apostelgeschichte 4. Ich tue den ersten Teil lesen und die letzten zwei Verse, wenn ich es dann sage, tun wir zusammen beten. Und vielleicht können wir dazu aufstehen. Und ich finde es sehr ein passendes Gebet, das die ersten Christen hier gebetet haben zu diesem Thema. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund von König David, deines Dieners, gesagt, warum toben die Völker, warum schmiedeten sie vergeblich Pläne? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott, den König, den er erwählt und eingesetzt hat. Genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet, Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du als Retter zu uns gesandt hast. Und jetzt
Ah nein, noch ein Satz. Doch sie erfüllten nur, was du in deiner Macht schon seit langem geplant und beschlossen hast. Und jetzt beten wir die letzten zwei Sätze zusammen. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Amen. Amen. Jesus, wir wollen dir danken für Ananias. Danke für den Mann, der uns so ein grosses Vorbild ist, auch wenn es nur so einen kleinen Text hat von ihm. Und Jesus, ja, schenk uns den Mut, gerade in der nächsten Zeit, gerade heute, gerade morgen. Schenk uns den Mut, der Schritte macht. Schenk uns Ohren, die deine feine Stimme hören. Und schenk uns den Mut, auf diese Stimme nachher zu reagieren. Jeder so, wie du es denkst, dass es gut ist. Und so sende ich euch auch in diese Woche, in diese Zeit, in die nächste Zeit. Ich sende euch jedes Einzelne hier, ein ganz mit einem neuen Mut aus seiner Hand, nicht aus deiner eigenen Hand. Ein Mut, der von Jesus gespissen ist. Und ich sende dich mit dem Mut, hier und dort einen Schritt zu wagen, wo du in deinem Herz spürst, es ist dran. Der Herr segne dich. Amen.